T-minus 10. Mark. 5, 4, 3, 2, 1.
Am 21. Mai startete vom amerikanischen Weltraumbahnhof Wallops Island in Virginia eine Antares-Trägerrakete mit einem Cygnus-Raumtransporter zur internationalen Raumstation. Im Hintergrund zu hören der Start von Cygnus. An Bord befanden sich die unterschiedlichsten Ausrüstungsgegenstände, darunter eine ganze Reihe von Experimenten für Alexander Gerst, den deutschen ESA-Astronauten, der am 6. Juni 2018 mit einer Soyuz-Trägerrakete vom russischen Raumfahrtzentrum Baikonur zur Mission Horizons starten soll. Am Telefon begrüße ich hierzu Volker Schmid, Horizons Missionsmanager im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Schönen guten Tag, Herr Schmid.
Ja, schönen guten Tag.
Als erstes, die Mission von Alexander Gerst ist der zweite Langzeitaufenthalt auf der Internationalen Raumstation. Gibt es da eine ganze Reihe von Forschungslaboren, die dann auch genutzt werden? Aber auch für seine Mission wurde nun mit diesem Raumtransporter auch neue Gerätschaften zur Internationalen Raumstation transportiert. Um welche Gerätschaften handelt es sich?
Ja, das ist natürlich jetzt eine von, sagen wir mal, drei Lieferungen, die wir für die Horizons-Mission von Alexander Gerst bekommen. Die erste ist schon Anfang April hochgeflogen mit SpaceX 14. Jetzt haben wir den Orbital 9 starten gehabt. Da ist zum Beispiel jetzt ein Teil der Bildungsexperimente für die Nachwuchsförderung noch dabei, also eine Spritzenrakete zum Beispiel, mit der man an Bord dann das Newtonsche Prinzip nachweisen kann, eben als kleines Schülerexperiment. Dann haben wir ein Experiment von der TU Berlin an Bord, das Marconista. Das ist ein kleiner Empfänger, der an eine Radioantenne, also Funkamateurantenne, rangeht und kann dort aus dem Orbit quasi die belegten Radiofrequenzen prüfen oder scannen eigentlich und gucken, was noch frei ist. Also sehr viel genauer untersuchen, was ist belegt, was ist frei. Das ist ja immer gerade im Funken ein Riesenproblem, noch freie Frequenzen zu bekommen. Dann haben wir ein schönes Experiment aus Bremen an Bord vom DLR, das Wireless Communication and Positioning Experiment, Y-Compose kurz. Da wird einfach mit Sensoren wird die Bewegung von Astronauten dort oben ja langzeitmäßig gescannt und einfach mal geguckt, welche Bewegungsmuster ergeben sich da. Aber das ist eben mehr Technologie, das heißt, wie gut sind diese Sensoren, gelingt es zum Beispiel, da aus dem Umgebungslicht Energie zu gewinnen und. Eben für zukünftige Raumfahrtmissionen und auf der Erde. Dann haben wir MagVector, ein Experiment. Da gibt's, das ist seit Blue Dot eigentlich oben, seit 2014. Da gibt's neue Sensoren und neue Materialproben, wo wir dann Planeten magnetisch simulieren können. Und dann haben wir noch zum EML, also zu dem Schmelzofen, noch ein Experimentideen-Upgrade eigentlich da oben, wo man das System verbessert, und erstmals ganz neu das Cold Atoms Lab, ein Labor, wo sie Einstein-Kondensate mit erzeugen kann. Das ist allerdings von der NASA, aber da sind deutsche Wissenschaftler mit beteiligt.
Sie erwähnten Blue Dot, also die erste Raummission von Alexander Gerst zur Internationalen Raumstation. Das bezieht sich auf ein Foto von 1990, das die Raumsonde Voyager 1 aus riesiger Entfernung von unserem Heimatplaneten gemacht hat. Es war ein winzig kleiner blauer Punkt, der damals fotografiert wurde. Und der Name wies darauf hin, dass also bei dieser Mission die Erde im Mittelpunkt steht, unser blauer Planet. Der neue Name für die zweite Mission von Alexander ist Horizons, also zu neuen Horizonten. Es geht in die Zukunft und weiter hinaus. Wie würden Sie das interpretieren?
Ja, im weitesten Sinne ist das so. Also Blue Dot hatte natürlich die Verletzlichkeit und die Schönheit unserer Erde im Blick. Das ist jetzt auch wieder bei Horizons, aber natürlich haben wir, sagen wir, von den Technologien dann doch mehr auch in Richtung Exploration oder Zukunftsentwicklung. So haben wir ja zum Beispiel ein Technologieexperiment zu einem Assistenzsystem mit künstlicher Intelligenz. Das ist so ein bisschen unser Science-Fiction-Experiment realisiert. lokalisiert, so ein kleiner fliegender, autonom fliegender Helfer. Da sind wir jetzt zum allerersten Mal eben in der Lage, ein autonom freifliegendes System zu haben, so in Medizinballgröße. Der hat Sprachsteuerung, der hat künstliche Intelligenz, leider noch vom Boden aus eingekoppelt über den Funk, weil wir keinen Server da oben haben, der so eine speicherintensive Datenmenge wie so eine künstliche Intelligenz auch bewerkstelligen könnte. Deswegen müssen wir das eben vom Boden machen. Dann haben wir ein Echtzeit-Fluoreszenzmikroskop, wo man direkt zum Beispiel in situ in Zellkulturen reingucken kann. Das ist auch eine Technologiedemonstration. Das gibt's auf der Erde natürlich schon, aber halt noch nicht eben im All, wo ich die Schwerkraft abgeschaltet habe sozusagen oder ausgeschaltet habe. Und man kann dort eben sehr, sehr viel besser die Wirkungsweise von Medikamenten oder auch Botenstoffen zwischen den Zellen untersuchen. Dann habe ich ja schon erwähnt, haben wir diesen Planetensimulator, das MFX2. Da haben wir eben erstmals Meteoritenproben aus Europa, 5 Stück und eine Reihe anderer Materialproben, wo wir dann untersuchen können bei der hohen Geschwindigkeit, welche Effekte haben diese mehr oder weniger leitenden oder nicht leitenden Materialien im Magnetfeld, was tut sich da? Und das ist erstmalig eben auch, gibt es da für die Astronomie eben eine Simulationsmöglichkeit für Planetenproben oder für Asteroidenproben oder Meteoriten eben. Dann haben wir eine ganze Reihe von anderen Experimenten, sagen wir aus dem industriemotivierten kommerziellen Bereich, zum Beispiel von der TU Dresden, dieses Metabolic Space, das ist Atemgasanalyse mit einem sogenannten Wearable, also nicht invasive Diagnostik, wenn man so will, wo ich also mit einem Chip die Zusammensetzung der Atemluft oder der ausgeatmeten Luft auch messen kann. Und das beim Sport auch eben. Und das ist also schon eine großartige Sache.
Ich erinnere mich, dass in der Zeit, als das internationale Raumstationsprojekt entwickelt worden ist, dass es da öfters Vorschläge gab, Assistenzroboter mit beizugeben, den Astronauten zum Beispiel vor allem, wenn er aussteigt aus der Raumstation. Ja. Da ist es doch relativ ruhig geworden. Ich verstehe nicht, warum das so ist. Anläufer gab es viele. Wo könnte die Ursache liegen?
Ja, da gab es früher mal diese Inspektor-Idee und auch andere Ideen. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass das natürlich, die Raumstation ist hohe Sicherheit, gerade wenn sie sich außen bewegen. Also auch das gilt für die ganzen Fahrzeuge, die zu Besuch kommen und dann Fracht bringen, da ist doch höchste Anspannung, höchste Sicherheit. Wenn man beim Außeneinsatz so ein kleines System hätte, was dann gesteuert wird vom Boden, da muss man dann sicherlich auch nochmal ein spezielles Operationsteam dafür bereitstellen, um dieses System sicher zu betreiben. Wir merken jetzt bei Simon, bei dem Assistenzsystem, bei dem Crew Interactive Mobile Companion, merken wir eben, das ist ja autonom und hat Gesichtserkennung und Sprachsteuerung und auch Navigation, so dass es sich erstmal innerhalb von Columbus bewegen kann und weiß, wo es ist. Aber wir merken halt, dass wir technisch wirklich an der Schwelle des Machbaren sind da. Das ist also nicht trivial. Da werden wir vieles, vieles noch lernen müssen und auch entwickeln müssen. Gerade in der Miniaturisierung und so weiter. Da wird man in den nächsten Jahren hoffentlich die Grenzen noch weiter verschieben können und da halt verfeinern, verbessern, optimieren. Da müssen wir dran arbeiten. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum man da dann aus den Plänen oder nach den Plänen nichts mehr gehört hat. Ja. Es gibt auch andere solche robotischen Systeme, die sind aber in der Station alle gesteuert oder kontrolliert von Leuten, die an Bord sind jetzt, aber nichts Freifliegendes, Autonomes. Da ist der Mobile Companion vom DLR eine Premiere.
Aus den USA hört man, dass die internationale Raumstation noch bis 2024/25 betrieben werden soll und anschließend doch mehr in den Bereich der Kommerzialisierung, also privatwirtschaftlich, sich das Ganze rechnen soll. Da stellt sich natürlich die Frage, gibt es tatsächlich Überlegungen auch von europäischer Seite, das so zu betrachten und umzusetzen? Oder hält man das eher für nicht praktikabel?
Das werden wir erstmal sehen müssen. Also es ist richtig, dass die Raumstation auf US- und russischer Seite erstmal bis 2028 laufen soll. Und dann plant ja NASA zunehmend, das zu kommerzialisieren. So ist zumindest, wie gesagt, der Plan. Wie das gehen soll, Ja, das werden wir dann sicherlich sehen und abwarten müssen. Sicherlich ist es, sagen wir mal, eine Möglichkeit, da dem Kommerz eine gewisse Tür zu öffnen. Da sollen also ganze kommerzielle Module kommen. Und auch heute haben wir ja schon zum Teil, zumindest mit Cassis und Nanorex und Space Tango und Stars, haben wir ja so kleine Anbieter, die jetzt Nanorex oder so kleine Würfel-Experimente eben schon kommerziell bedienen. Und das Gleiche gibt es in Europa. Da ist jetzt also, soll mit dem nächsten Frachter soll, also das Ice Cubes Projekt hoch, das sind auch, ist so eine kleine Anlage, wo man dann auch so kleine Würfel dann zum Beispiel für Universitäten oder für, ich sag mal auch für Wirtschaftsunternehmen, die mit wenig Geld eben kleine Experimente machen wollen, um voranzukommen. Das soll kommen und dann im nächsten Jahr eine Plattform an Columbus ran, das Bartolomeo-System, wo ich dann auch im Außenbereich Experimentcontainer aufsetzen kann oder autonom laufende Experimente, Erdbeobachtung zum Beispiel oder Kommunikation. Also da ist eine ganze Menge auch möglich, auch in Europa schon. Aber das ist halt ein Prozess und man wird gucken müssen, wie sich das entwickelt. Es ist nämlich nicht einfach, dass man Firmen oder Betriebe gewinnt für die Forschung im All. Ja, das muss ja immer auch einen Benefit, so sage ich es mal neudeutsch, haben für die Firmen. Die müssen dann mit ihren Produkten ja weiterkommen, wenn sie da oben forschen und nicht institutionell. Und das ist halt nicht einfach. Wir haben das in der Vergangenheit gemerkt. Das DLR hatte 2 Kommerzialisierungsinitiativen, die nur teilweise erfolgreich waren. Das muss man natürlich fairerweise auch sagen, die Nutzung der Raumstation läuft eigentlich erst so seit 2011 richtig. Da sind alle Labore oben, da ist die Raumstation komplett aufgebaut gewesen und auch permanent mit 6 Personen besetzt. Und dann war man eben auch da in der Lage, erst praktisch komplett Wissenschaft und Forschung zu betreiben. Nichtsdestotrotz läuft es eigentlich ganz gut. Die Nutzung, die brummt da oben und jetzt werden wir einfach mal abwarten müssen, wie sich da halt auch der kommerzielle Bereich hin entwickelt. Ich bin aus persönlicher Sicht der Meinung, dass man da schon das eine oder andere Pfund heben kann und auch ergänzende Forschung über kommerzielle Anbieter machen könnte. Ja. Also das würde sicherlich das gesamte Umfeld bereichern.
Das ändert aber nichts daran, jedenfalls aus meiner Sicht, dass die Institution, also der Staat in seiner Form wie DLR, ESA oder NASA oder Roskosmos weiter investieren müssen in diese Systeme, denn ich glaube nicht, dass das selbsttragend sich rechnen wird.
Das ist richtig, dass wenn man eine vollkommerzielle Raumstation anvisiert, das ist richtig, dann müsste man Vollkosten tragen, dann braucht man sehr, sehr viel kleinere Startpreise und auch ja die gesamten Turnaround-Kosten müssten doch drastisch nach unten und das ist nicht absehbar, das ist gar keine Frage. Aber trotzdem, sagen wir, gerade im Experimentbereich könnte man anfangen damit, dass man dann, sagen wir mal, oder dass der Staat oder die Institutionen das ermöglichen, da einen Türöffner spielen und dann wird man sicherlich einfach sehen müssen, wie sich das entwickelt. Wir haben das ja in der Vergangenheit auch schon gemacht mit dem ein oder anderen Experiment. Das eine habe ich erwähnt, das Metabolic Space. Und ich glaube, so kann es halt auch gehen, dass man so mit solchen kleineren Sachen beginnt und dann vielleicht irgendwann mal größere kommerzielle Nutzung sehen kann. Ja. Aber völlig richtig, der Staat hat keine Gewinnerzielungsabsicht jetzt erstmal mit der Forschung und ermöglicht jetzt einfach Wissenschaftlern auf der Station ihre Experimente zu betreiben, zum Wohle von uns allen, von unserer Gesellschaft.
Das ist ja letzten Endes Grundlagenforschung in erster Linie.
Ja, ja.
Herr Schmid, wann soll es denn losgehen mit Alexander? Ich habe am Anfang 6. Juni genannt, aber steht schon die genaue Uhrzeit fest?
Die Uhrzeit steht fest, das ist 13.12 Uhr, glaube ich, mitteleuropäischer Sommerzeit, ich glaube 17.12 Uhr dann Baikonur-Uhrzeit. Die Sekunde kann ich Ihnen nicht nennen, aber die gibt's von den russischen Kollegen und wir sind alle gespannt und wir freuen uns auch mit Alexander dann, der schon in Baikonur jetzt ist, wenn er dann fliegen kann und dann bis 13. Dezember haben wir ja dann doch 190 Tage im All, das ist sehr schön. Wir haben ja eine kleine Verschiebung gehabt, sollte ursprünglich im April starten bis Oktober Und durch andere Verschiebungen jetzt hat sich eben dieses Fenster ergeben von 6. Juni bis 13. Dezember. Und da sind wir alle ganz froh, weil das hat uns dann nochmal ermöglicht, gerade bei unseren sogenannten Fast-Track-Experimenten, gerade wie Simon oder anderen, eben dann doch noch die Sachen auch fertig zu bekommen. Sie müssen ja verstehen, dass wir, wenn wir Experimente, die kleiner gleich 2 Jahre in der Realisierungszeit sind, das ist dann schon erhöhter Aufwand und da darf nichts schief gehen, da muss alles passen. Da haben Sie eigentlich keinen Raum für irgendwelche Fehler oder zum Zeitverschwenden, sondern da kommt es auf jeden Tag an. Und deswegen sind wir eigentlich ganz froh, dass sich das jetzt so entwickelt hat und wir das alles fertig bekommen haben für Alexander Gersts Mission.
Man merkt Alexander auch an, dass er gute Dinge ist, wenn man das so ein bisschen im Netz verfolgt. Und trotzdem hat es ja auch Probleme gegeben, nämlich seine Stammmannschaft wurde mehrmals umgebaut und das bringt die letzten Endes auch ein bisschen Unruhe mit rein, aber das scheint alles auf einem guten Weg zu sein. Man merkt jedenfalls davon nichts.
Das ist richtig. Ich meine, erstens mal, Alexander ist ja sozusagen jetzt schon erfahren, der fliegt ja das zweite Mal, er kennt alles schon, das ist nicht mehr neu, sondern er kann jetzt da doch mit einem Stück größere Gelassenheit daran gehen. Und Sie haben es erwähnt, ja, die Mannschaft ist umgebaut worden. Das kann passieren. Da sind dann Kolleginnen und Kollegen aus dem Backup-Team eben gekommen und das gibt's ab und zu mal. Die trainieren ja alle zusammen. Insofern mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Das wird funktionieren. Alex ist ja auch Commander. Ja, das heißt, er ist eigentlich jetzt sowieso in der Lage, dann sozusagen oben den Kapitän zu geben und muss mit solchen Situationen natürlich auch fertig werden. Da sehe ich überhaupt kein Problem, das wird er packen. Er nimmt diese Rolle auch schon gut wahr im Training. Ich habe es selber sehen können. Also er führt sein Team da auch gut durch, zum Beispiel gerade durch Notfalltraining hat er sehr, sehr gut gemacht. Also ganz toll. Und da mache ich mir keine Sorgen. Ja, das wird eine runde Sache werden, denke ich mal.
Drücken wir die Daumen, dass alles klappen wird. Und am 6. geht es los. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Volker Schmid vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Raumfahrtmanagement, astronautische Raumfahrt, ISS und Exploration.
Dankeschön und einen schönen Tag.